Drei historische Romane, die dem Leser die Vergangenheit näher bringen. Heute habe ich drei Buchtipps für euch. Jeder Roman lässt uns eine bestimmte Zeit nachfühlen. Es geht ins 16. Jahrhundert auf eine Rundreise mit dem Mediziner Paracelsus und seiner Magd. Ins 18. Jahrhundert, wo sich eine kleine Gruppe auf die Suche nach dem Schatz der Nibelungen macht. Und schließlich ins Jahr 1895, wo ein fiktiver Kommissar mit einem Totengräber mehrere Todesfälle in Wien ermittelt. Falls euch Wiedererwarten doch nicht alle Buchvorstellungen interessieren, könnt ihr in den Shownotes nachsehen, bis zu welchen Minuten ihr springen müsst. Ihr findet dort übrigens auch die Links zu weiteren Rezensionen auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com. Die Magd des Medicus von Astrid Fritz führt uns nach Basel ins Jahr 1527. Barbara ist entsetzt, als ihr Vater ihr mitteilt, dass sie künftig als Magd dem neuen Stadtarzt zur Hand gehen soll. Ja, sie soll sogar in seinem Haus wohnen und nur noch sonntags nach dem Kirchgang die Familie sehen. Das geht ja eigentlich gar nicht, ne? Die Tochter des Abdeckers stimmt diesen Veränderungen jedenfalls nur widerwillig zu. Allerdings will sie auch nicht mit der künftigen Frau ihres Bruders unter einem Dach leben. Zudem ist der bucklige Mann, zu dem sie jetzt ziehen soll, so ganz anders, als man sich das von einem Mitglied seines Standes erwarten würde. Ja, also er geht keinem Streit aus dem Weg und hat bald die Mächtigen der Stadt gegen sich aufgebracht. Und bald bleibt ihm überhaupt gar keine andere Wahl, als Basel zu verlassen und sich in anderen Städten einen Namen zu machen. Ja, Barbara ist dabei eine lange Zeit an seiner Seite und erhält Einblicke in die Forschung von Theophrastus Bombast von Hohenheim. Also der ist jetzt besser bekannt als Paracelsus. Astrid Fritz beschreibt in ihrem historischen Roman einen Ausschnitt des Lebens dieses bedeutenden Mediziners Paracelsus. Er war bestimmt kein einfacher Zeitgenosse und man kann sich vorstellen, dass er sich im frühen 16. Jahrhundert durch seine fortschrittliche Denkweise immer wieder so Feinde gemacht hat. Es war allerdings auch eine Zeit der Reformation. Martin Luther predigte einen neuen Glauben. Die Entdeckung Amerikas war gerade mal 35 Jahre her und damit kam auch der Handel mit Produkten aus fernen Ländern so richtig in Schwung. Dennoch stieß Paracelsus immer wieder auf Ablehnung mit seiner modernen Herangehensweise der Diagnostik. Es war auf jeden Fall eine super spannende Umbruchszeit. In Augsburg zum Beispiel, da waren die Fugger total mächtig, mit denen sich der Arzt natürlich auch gleich anlegte. Es kostete ihn die Erlaubnis, seine Dokumentationen zu verschiedenen Heilmethoden drucken zu lassen. Und ich meine, wie will er denn Geld verdienen, wenn er seine Bücher nicht drucken lassen kann? Naja, notwendig war dann plötzlich wieder ein Ortswechsel. Und das hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er eben überall aneckte und Streit hatte. Ja, der historische Roman zeigt nicht nur die Stationen des Arztes auf, sondern zugleich auch die Lebensumstände der Zeit. Also Astrid Fritz schafft es ja immer wieder, halt diese Renaissancezeit wirklich so auszumalen, dass wir uns das vorstellen können beim Lesen. Während Theophrastus, sein Gehilfe Hans Herbst sowie einige Freunde des Arztes historisch belegt sind, ist Barbara fiktiv. Die Magd zeigt das Leben einer Abdeckerfamilie, die am Rande der Stadt ihrem Schaffen nachgingen. Es ist nicht belegt, dass Paracelsus überhaupt eine Magd an seiner Seite hatte, aber falls er eine Barbara mit auf Reisen nahm, dann hätte das wahrscheinlich genau so ausgesehen. Im Roman stellt die pragmatisch denkende Frau den Gegenpol zu dem wankelmütigen Visionär dar. Für Barbara war in ihrem Elternhaus einfach kein Platz mehr, wenn der Bruder auch noch eine Familie gründete. für das wissbegierige Mädchen, also sie konnte schon ganz früh schreiben und der Vater hat auch darauf geachtet, dass das Mädchen eine Ausbildung bekam. Also für sie war der Wechsel zum Haushalt des Arztes eine richtige Chance. Theophrastus stritt zwar mit allen hochgestellten Persönlichkeiten um die Veröffentlichung seiner Theorien, aber er war wirklich großherzig zu denen, die Hilfe nötig hatten. Und das ist wiederum belegt. Von daher ist die lebendige Darstellung seines unsteten Haushalts glaubhaft. Über 15 Jahre begleiten wir die Figuren durch Höhen und Tiefen, Erfolg und Widerstand, ja, bis zum Tod des Mediziners. Paracelsus war ja der Begründer der ganzheitlichen Lehre von Körper und Seele und hat somit die heute noch gültige Lehre der Naturheilkunde geprägt. Er zweifelte an der Vier-Säfte-Lehre von Galen damals, wisst ihr, und forschte mit einem breiten Wissen in der Biochemie nach Mitteln zur Umwandlung der Reaktionen. Er war damit eindeutig ein Vordenker seiner Zeit. Zu seinem Glück war die Renaissance die Zeit der Entdecker und Gelehrten, in der Querdenker wie Theophrastus ihren Platz hatten, also eigentlich. Die Magd des Medicus zeigt seine letzten Jahre und verknüpft diese mit den Lebensumständen der ärmeren Bevölkerung, ne, so wie die Magd. Astrid Fritz schafft es dabei, mit einem angepassten Erzähltempo durch die turbulente Zeit zu führen, sodass beim Lesen echt bunte Bilder entstehen. Ich kann übrigens auch alle anderen historischen Romane von Astrid Fritz empfehlen. Ja, ebenfalls überzeugt haben mich die Romane von Ralf Dorweiler. Die Mission des Goldwäschers nämlich macht da auch keine Ausnahme. St. Gallen, 1771. Der Buchhändler Magnus von Auenstein bereitet eine Reise gemeinsam mit seiner Tochter und Bruder Melchior entlang des Rheins vor. Ziel ist es, am längsten Tag des Jahres bei Speyer einen Schatz zu heben. Gleichzeitig schürfen die Freunde Frieda, Armin und Rüdi in Neuenburg am Rhein. Der Markgraf möchte aus dem seltenen Edelmetall Rheingold-Dukaten prägen lassen. Naja, und da mussten sie eigentlich eine ganze Menge halt aus dem Rhein rausholen, um einen so einen Dukaten zu machen. Ja, und während sie da so am Rhein sind, entdecken sie plötzlich eine Leiche im Wasser. Und ahnen leider noch nicht, dass das der Anfang eines Abenteuers ist. Denn zu dieser Zeit bricht ebenfalls ein französischer Adeliger auf, der den gigantischen Goldschatz der Burgunder finden möchte. Er benötigt dafür das Buch des Buchhändlers, also der in St. Gallen aufgebrochen ist. Ralf Dorweiler erzählt mit diesem historischen Roman über die Kunst des Goldschürfens, das in ein spannendes Roadmovie aus der Zeit der Aufklärung eingebettet wurde. Es beginnt praktisch so ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem der Gewinner mit einem unermesslichen Reichtum belohnt werden sollte. Ja, allerdings warnt das Lied der Nibelungen auch davor, sich allzu gierig zu bedienen. Aber erstmal muss die Schatzkarte ja richtig gedeutet werden. Ja, und dann müssen sie ja auch noch das Versteck finden. Unterwegs muss sich nämlich diese Gruppe gegen Unholde wehren, wie das damals in der Zeit so üblich war, und allerlei Hürden überwinden. Es sind demnach einige Wendungen im Handlungsverlauf eingearbeitet, die den Ausgang der Geschichte immer wieder verändern können. Natürlich wünscht man den sympathischen Figuren, dass sie ihr Glück finden, auch wenn das nicht unbedingt im Gold und Geschmeide liegt. Ja, das Lied der Nibelungen wurde vor 800 Jahren niedergeschrieben, aber die Sage, die ist natürlich deutlich älter. Noch heute ranken Geheimnisse um diesen besagten Schatz, den Hagen angeblich im Rhein versenkt haben soll. Es geht dabei um Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Missgunst, Intrigen, ja, und ein Mord, ne, der arme Siegfried. Diese Komponenten sind ebenfalls in Die Mission des Goldwäschers enthalten. Die fiktiven Schatzsucher werden von einem jungen Jurastudenten begleitet, der sich auch dichterisch hervortut. Zur Zeit des Romans ist er selbstverständlich noch bedeutungslos, auch wenn er schon einige seiner heute bekannten Sätze formuliert. Diese Einschübe sind mehr so für Insider. Aber wenn man sie entdeckt, sorgen sie doch zumindest für ein Schmunzeln und unterstreichen den leisen Humor zwischen den Zeilen. Die Mission des Goldwäschers von Ralph Dorweiler ist ein spannender Roman, der das 18. Jahrhundert spiegelt. Man wollte damals wissen, wie etwas funktioniert und schaute ganz genau hinter die Fassade. Die Sturm- und Drangzeit stand für Empfindsamkeit, Tragik und Drama. Und eben dies findet sich in diesem historischen Roman, den ich euch wirklich ganz, ganz dringend empfehle. Als letzten Tipp möchte ich euch Der Totengräber und der Mord in der Krypta von Oliver Pötzsch vorstellen. Es ist bereits der dritte Teil einer Serie, kann aber eigentlich auch ganz gut ohne die Kenntnis der anderen gelesen werden. Es geht um Geisterbeschwörung und einen Nachtkrab. Ja, es geht nach Wien 1895. Leopold von Herzfeld freut sich da schon richtig drauf, den Abend in Begleitung von Julia Wolf zu verbringen. Die beiden sind bereits die Stufen vom Wiener Opernhaus hinauf, als Oberpolizeirat Stuckart seinen Mitarbeiter zu einem Fall beordert. Tja, Pech gehabt, nicht? Es wurde eine Leiche in der Krypta des Stephansdoms gefunden. Ihr Gesicht ist vor Schrecken verzerrt. Gemeinsam mit Augustin Rothmeier, na ihr wisst schon, der Totengräber, muss sich der Inspektor nun mit übersinnlichen Kräften auseinandersetzen. Da passt es ausgezeichnet, dass der Totengräber auch gerade ein weiteres Buch über Übersinnliches schreibt. Mittels Seance soll mit dem Verstorbenen Kontakt aufgenommen werden. Ja, und da allerdings auch immer wieder Waisenkinder verschwinden, ist Eile geboten, weil irgendwie hängt das dann zusammen. Mit zwei Fällen ist jedenfalls jede Menge zu tun und die Zeit wird wirklich knapp. Ja, Oliver Pötzsch versetzt seine Leser nun schon zum dritten Mal ins Wien zum Ende des 19. Jahrhunderts. Inspektor Leo von Herzfeld muss sich diesmal auf das Paranormale einlassen, was sein analytisches Denken natürlich als Unsinn entlarvt. Die Umgebung in den Gewölben ist beim Lesen sofort vorstellbar. Also die sind so toll beschrieben, also jeder Besuch in der Krypta ist eigentlich hinfällig, aber man will doch hin, ne? So diese feuchte Kälte, die legt sich irgendwie auf die Haut. Und ich könnte schwören, dass auch das heimische Licht geflackert hat. Eine ganz große Stärke des Autors ist nämlich das Malen von verbalen Bildern, wenn man das so ausdrücken kann. Die Stadt an der Donau zeigt sich mit ihren dunklen Ecken und man hört quasi den Hufschlag der Pferde übers Pflaster. Ja, und die Ermittler, die führt es durch die engen Gänge und zu geöffneten Gräbern. Dabei werden Hinweise gestreut, die sich erstmal nur schwer erkennen lassen. Und je fortgeschrittener der historische Krimi ist, desto mehr kann man erschließen. Ja, Verdächtige gibt es jede Menge und die beiden Fälle, die sich dann so aufeinander zubewegen, die sind sowas von knifflig angelegt und halten die Spannung bis zum Ende. Die Figuren sind ebenfalls bei genauerem Hinsehen richtig sorgfältig zusammengestellt. Also die sind nicht einfach willkürlich da genommen, sondern sie verkörpern jeweils einen Teil der damaligen Gesellschaft. Wobei teilweise historisch belegte Charaktere eine Rolle übernehmen, ja, und manche dann eben fiktiv sind. Der Inspektor ist nämlich genau fiktiv und der polarisiert aber gleich auf zwei Ebenen. Er stammt ja aus Graz und ist adelig, spricht nur Hochdeutsch, ja, und er ist Jude. Er wird von seinen Wiener Kollegen als Piefke so abgetan. Julia, das ist seine Freundin und Kollegin, ist alleinerziehende Mutter eines unehelichen Kindes. Selbst ein halbes Jahrhundert später hätte sie wohl echt nur abschätzende Blicke von den anderen gespürt. Die Verbindung der beiden wäre sicher nicht nur wegen des Zusammenarbeitens bei der Polizei kritisch angesehen worden, was der Kollege Stuckart auch immer wieder einfließen lässt. Mein heimlicher Held ist allerdings Augustin Rothmeier, der das Waisenkind Anna bei sich aufgenommen hat und bei ihr eine weiche Seite so erkennen lässt. Als Totengräber wohnt er zurückgezogen auf dem Friedhof. Mit Herzfelds Mutter und dem als Tourist auftauchenden Arthur Conan Doyle kommen zwei weitere Figuren hinzu, die die Geschichte beleben. Gerade die Baronin, die lässt uns ihren Sohn viel besser kennenlernen. Ja, der dritte Band beschäftigt sich mit dem Übernatürlichen, wie schon gesagt. Es werden die Geister Verstorbener angerufen und sogar seltsame Schatten auf den entwickelten Fotos entdeckt. Tatsächlich war es in der Zeit Mode, an Seancen teilzunehmen. Also sogar Queen Victoria aus England, die hat solche Sachen gemacht. Berühmte Persönlichkeiten, also die haben wirklich ganz fest an diese Form der Kontaktaufnahme mit den Eingebungen halt geglaubt. Ja, dass es auf diesem Gebiet auch genügend Betrüger gab, ist ja dann auch vorstellbar. Das Gesellschaftsbild wird weiter ausstaffiert, indem Themen wie Antisemitismus und die Stellung der Frau in den Vordergrund rücken. Rothmeier schimpft auf die neuen Erfindungen, die ihm angeblich das Leben erleichtern sollen, und lenkt den Blick auf den Fortschritt der Mechanisierung. Insgesamt jedenfalls ergibt das ein rundes Bild der Epoche. Der Totengräber und der Mord in der Krypta führt Inspektor Leo Herzfeld und seine Kollegen in die dunklen Gewölbe unterm Stephansdom. Düster sind auch die Fälle, die im dritten Band zu ermitteln sind. Es geht ums Übernatürliche und um verschwundene Waisenkinder. Bis die Fäden zusammenlaufen, erhöht sich die Spannung stetig. Es gibt genügend Verdächtige, sodass man erst kurz vor der letzten Seite auf die Lösung kommt. Ein kleiner Cliffhanger lässt auf einen vierten Fall hoffen, also was ich mir auch super wünschen würde. Ja, diese drei historischen Romane empfehle ich euch. Alle sind spannend und bilden sowohl die Umgebung als auch die damalige Gesellschaft ab. Stöbert auch gerne auf meiner Blogseite https://fraugoetheliest.wordpress.com für weitere Lesetipps oder hört zum ersten Advent die Weihnachtsbuchtipps. Also bis dann!